ARD Sounds.
Keine Frage, es bleibt ein weiter schwieriger Weg zum Frieden, aber wir sind einen Schritt weiter gekommen im Iran und auch in der Ukraine.
Kanzler Merz ist zufrieden mit den Ergebnissen des G7-Gipfels in Evian, der heute zu Ende geht. Was bleibt von dem Treffen? Unser Top-Thema heute im Podcast.
Auf was haben sich die USA und der Iran geeinigt in ihrer Vereinbarung über ein Ende des Krieges? Heute sind dazu Details bekannt geworden.
Trotz der Vereinbarung gibt es nach wie vor Angriffe. Es gibt Berichte über israelischen Beschuss im Südlibanon.
Und Deutschland will mit Polen enger zusammenarbeiten. Verteidigungsminister Pistorius hat dazu heute in Warschau ein sogenanntes Verteidigungsabkommen unterzeichnet.
Hallo, ich bin Milat Kupay aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Hauke Schelling. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Am Mittwoch, den 17. August um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Und wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien.
In Evian geht gerade der G7-Gipfel zu Ende, was man wohl schon als Erfolg werten kann. Zum ersten Mal seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump haben sich die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder wieder auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt, unter anderem zur Lage im Iran und dem Krieg in der Ukraine. Auch Kanzler Merz sieht das als Erfolg. Wir hören mal rein, was er in seinem Statement am Mittag gesagt hat.
Demokratie ist schwierig und Diplomatie braucht Hartnäckigkeit, aber wir sind aus dieser Runde der demokratischen Staaten heraus, ich denke, in diesen zwei Tagen erfolgreich gewesen. Wir werden jetzt weitere Gespräche, weitere Verhandlungen in verschiedenen Zusammensetzungen führen müssen. Aber hier in Evian hat sich unsere gemeinsame Hartnäckigkeit ausgezahlt. Keine Frage, es bleibt ein weiter schwieriger Weg zum Frieden. Aber wir sind einen Schritt weitergekommen im Iran und auch in der Ukraine.
Ja, und wir wollen das Thema jetzt noch weiter vertiefen. Unsere NDR-Info-Kollegin Birgit Langhammer hat mit Korrespondent Samuel Jakisch gesprochen, der vor Ort ist in Evian. Und er beschreibt unter anderem, wie das Auftreten von Donald Trump das Gipfeltreffen bestimmt hat.
Heute Morgen gab es eine Szene, die wird einigen im Gedächtnis bleiben. Alle sitzen schon da zur Arbeitssitzung. Nur der siebte fehlt noch, weil er noch aufgehalten wurde durch einen Termin vorher. Donald Trump kommt in den Raum, liest den Raum und die Situation merkt Alarm auf ihn gewartet und kommentiert es lapidar mit I am the boss. Ja, so ist natürlich die Haltung hier. Das ist in Wahrheit ein 6+1-Gipfel, die anderen und der US-Präsident. Und seine Kooperation ist für alle politisch extrem wichtig in diesem facettenreichen Plan, den die G7 hier miteinander abgestimmt haben. Und dafür sind natürlich alle extrem erleichtert. Der Bundeskanzler vornweg hat er auch gerade noch mal betont, dass die Stimmung mit den Amerikanern so gut ist.
Kanadas Premier Carney hat seinem Nachbarn ja auch eine große Rolle zugesprochen, meinte heute, Trumps Auftritt habe dem Gipfel einen veränderten Ton gegeben. Was genau meint er damit?
Für Mark Carney muss es vor einem Jahr ein traumatisches Ereignis in seinem Leben gewesen sein. Der Mann war gerade 3 Monate im Amt als Premier in Kanada. Da musste er den G7-Gipfel ausrichten. Und Donald Trump ist damals vorzeitig abgereist, in großer Uneinigkeit mit seinen 6 Partnern. Das ist natürlich die absolute GAU-Variante für einen G7-Gipfel. Insofern läuft das hier deutlich harmonischer. Und auch für die Kanadier ist das eine sehr gute Nachricht, die ja sonst immer sehr gerne mal gefangen sind zwischen den Positionen der USA und der Europäer auf der anderen Seite des Atlantiks.
Gerade was den Krieg in der Ukraine betrifft, haben wir ja mehrere Wendungen bei Donald Trump gesehen. Oftmals hat er eher den Eindruck vermittelt, an Putins Seite zu stehen. Nun also die klare Aufforderung Richtung Moskau und auch die Drohung, die Ölsanktionen wieder aufzunehmen. Inwieweit hilft das jetzt auch der Ukraine und auch den Europäern?
Für die Europäer ist die Ukraine hier das wichtigste Gipfelthema. Und da können sie besonders erleichtert sein, weil es die klare Absichtserklärung gibt, die Waffenlieferungen fortzusetzen. Und zwar eben auch die von nicht nur Luftverteidigung, das ist wichtig für die Ukrainer, sondern auch von weitreichenden Möglichkeiten für die ukrainische Armee, die ja auch deutlich besser dasteht als noch vor einem Jahr, sich da sehr etabliert hat und sogar kleine Gewinne verbuchen kann, während die Russen nicht wirklich militärische Möglichkeiten haben, diesen Krieg zu gewinnen. Jetzt geht es darum, diese Unterstützung fortzusetzen und auch Druck auf die Russen zu machen, zum Beispiel eben durch Ölsanktionen. Ich wäre mir da nicht so sicher, ob die wirklich von US-Seite tatsächlich kommen, weil die haben ja auch die Auswirkung, dass die Spritpreise steigen, die Energie- und Ölpreise. Das kann man sich erlauben, wenn wieder mehr Öl transportiert werden kann durch die Straße von Hormuz. Es ist aber politisch ein extrem empfindliches Thema. Und wenn Donald Trump sich entscheiden muss zwischen dem Wohl der ukrainischen Armee und dem Brit an der Zapfsäule in Wyoming. Dann habe ich eine Ahnung, dass er sich eher für die USA entscheiden wird.
Aber wenn du gerade die Straße von Hormus ansprichst, die Lage im Iran natürlich auch im Fokus. Das angekündigte Abkommen zwischen den USA und Iran könne eine historische Chance sein, den Iran am Atomwaffenbau zu hindern, hieß es. Wie optimistisch zeigt man sich denn in Evian gerade, was die Öffnung der Straße von Hormus für alle, für eine sichere Durchfahrt angeht?
Gezwungen optimistisch, weil es das gemeinsame Interesse ist. Es ist gerade, was den Ölpreis, aber auch was den Fluss von Handelsgütern angeht, für exportorientierte Wirtschaften wie die hier versammelten, extrem wichtig, dass diese Handelsstraße wieder offen ist. Und zwar ungehindert. Und auch ungehindert finanziell, denn die Iraner drohen ja immer noch damit, eine, Zitat, Servicegebühr zu erheben. Man könnte auch Wegezoll dazu sagen oder noch krasser Schutzgeld. Das ist für die G7-Gruppe absolut untragbar. Die wollen, dass da möglichst schnell wieder Verkehr aufgeht. Aber das steht auf sehr wackeligen Füßen in dieser Absichtserklärung, weil da so viel dranhängt. Hält die Waffenruhe? Gibt es tatsächlich iranische Zugeständnisse in Sachen Atomprogramm und ballistische Raketen? Was bekommen sie dafür? Das alles steht und fällt gemeinsam. Und so sehr jetzt der Optimismus hier verbreitet ist und man sich freut über diese anstehende Absichtserklärung, so viele Fragezeichen gibt es dabei, wie belastbar das wirklich sein wird.
Und heute Abend dann vielleicht auch für Trump das große Highlight, das Bonbon. Es gibt dann ein Dinner im Schloss Versailles. Da freut er sich angeblich schon drauf, weil er Gold so gerne mag, habe ich gelesen. Nochmal zur Stimmung, Samuel Yakish. Es sind ja alle wirklich sehr bedacht, offenbar Trump nicht zu verärgern und da einen lockeren Ton zu treffen, aber gleichzeitig auch hart in der Sache zu bleiben.
Ja, so könnte man das sagen. Das war natürlich ein geschickter Schachzug, dieses Dinner in Versailles ganz ans Ende der Veranstaltung zu setzen. Dann möchte der Präsident ja nicht früher abreisen. Kleine Geschichtsstunde, dort ist der Frieden von Paris geschlossen worden. Das formale Ende des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges gegen die Briten. Deswegen gibt's natürlich auch durchaus Gründe, da etwas zu feiern, jetzt im 250. Jahr dieser Unabhängigkeit. Aber es ist natürlich der Abschlusspunkt für einen Gipfel, der vor allem davon lebt, dass man Geschlossenheit demonstriert, dass man Einigkeit zeigt, dass man die Politik, die individuelle nationale Politik aufeinander abstimmt. Es geht ja gar nicht so sehr darum, etwas gemeinsam zu beschließen, aber eben sich einander nicht in die Parade zu fahren. Und das scheint doch das Ergebnis, die Bilanz dieses Gipfels zu werden.
Wir kommen jetzt nochmal konkreter auf die Lage im Irankrieg zu sprechen. Da kündigt sich ja eine Lösung an. 3 Tage, nachdem sich die USA und der Iran auf eine Rahmenvereinbarung verständigt haben, gibt es jetzt Berichte über Inhalte des Deals. Die Nachrichtenagentur Bloomberg und der saudische Sender Al Arabiya haben den Wortlaut des Memorandums veröffentlicht, ein Text mit 14 Punkten. Das alles ist zwar noch nicht von offizieller Seite bestätigt, aber US-Präsident Trump und das iranische Regime haben sich zumindest vage dazu geäußert. Deshalb wollen wir euch hier jetzt schon einmal einen Überblick über den neuesten Stand geben. Hauke, lass uns das mal ein bisschen aufdröseln. Was sind laut den Medienberichten die Kernpunkte? Was wurde da offenbar, muss man ja jetzt noch sagen, vereinbart?
Ja, also das vorab. Man muss schon sagen, wenn man sich die 14 Punkte so anschaut, dann bekommt man den Eindruck, dass die US-Regierung der Führung im Iran schon ziemlich entgegengekommen ist. Erstmal ist in der Vereinbarung die Rede vom sofortigen und dauerhaften Ende der Kampfhandlungen an allen Fronten. Und das soll dann auch für den Libanon gelten. Die USA und der Iran verpflichten sich demnach, die territoriale Integrität der jeweils anderen Seite zu achten. Die Rede ist außerdem von einem Truppenabzug der USA, aber dafür wurden noch keine Details genannt.
Okay, eine besonders wichtige Frage auch hier für uns in Deutschland ist ja, wie geht's weiter mit der Straße von Hormus? Ist dazu was bekannt?
Ja, wie Bloomberg und Al Arabiya berichten, wollen die USA ihre Blockade der Straße von Hormus aufheben und den Schiffsverkehr innerhalb von maximal 30 Tagen in vollem Umfang wiederherstellen. Und auch der Iran ist demnach bereit, den freien Verkehr von Handelsschiffen vom Persischen Golf zum Golf von Oman zuzulassen. Und das soll dann dazu führen, dass innerhalb von 30 Tagen wieder der Stand von vor dem Krieg erreicht wird.
Welche Punkte gibt's noch?
Die Sanktionen gegen den Iran sollen alle aufgehoben werden. Die USA wollen sich dazu verpflichten und die Aufhebung soll dann schrittweise erfolgen. Der Zeitplan dafür muss aber wohl noch vereinbart werden. Wie das Wall Street Journal berichtet, haben die USA dem Iran aber jetzt schon den sofortigen Verkauf von Öl und Kraftstoffen erlaubt. Die Regelung soll auch Dienstleistungen in den Bereichen Banken, Transport und Versicherungen umfassen. Und es sollen eingefrorene iranische Vermögenswerte wieder freigegeben werden. Ein weiterer Teil des Deals ist das iranische Atomprogramm. Das Regime will den Status quo seines Programms beibehalten, hat in dem Zusammenhang aber nochmal deutlich gemacht, dass das Land nicht anstrebe, Atomwaffen herzustellen und zu besitzen. Und da wird's dann schon sehr vage. Es heißt nämlich, der Verbleib des angereicherten nuklearen Materials soll in dem endgültigen Abkommen dann angemessen geregelt werden, aber was das konkret heißt, das bleibt erstmal offen.
Was ja noch durchgesickert ist, die USA sollen Wiederaufbauhilfe zahlen für den Iran.
Genau, dazu soll es ein Extraabkommen geben. Es geht da um einen privaten Investitionsfonds in Höhe von 300 Milliarden Dollar. Mehr als die Hälfte dieser Summe sei bereits zugesagt, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Bei dem geplanten sogenannten Fonds für Wiederaufbau und Entwicklung handelt es sich dem Insider zufolge um ein privates Investitionsinstrument ohne staatliche Gelder oder auch Zuschüsse. Zusagen gibt's wohl auch schon von Unternehmen aus den USA, den Golfstaaten, Asien, Südamerika und auch Afrika.
Wie ist das denn jetzt alles zu werten? Kommt das so, wie es jetzt berichtet wird?
Also offiziell wurde das Dokument bisher ja nicht veröffentlicht und die darin genannten Punkte und Formulierungen, die könnten sich natürlich auch noch ändern. US-Präsident Trump hat am Rande des G7-Gipfels in Frankreich aber von einem sehr wichtigen Dokument gesprochen, das er in den nächsten Tagen veröffentlichen wolle. Ob es sich da um das handelt, was jetzt bekannt geworden ist, das ist unklar. Und die Infos, die aus dem Iran kommen, die klingen auch eher verhalten. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim weist die Darstellung des Abkommenstextes, so wie Bloomberg sie berichtet, zurück. Unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen hieß es, der Text sei unvollständig.
Ja, Freitag sind wir dann vermutlich schlauer. Das Rahmenabkommen zum weiteren Friedensprozess soll nämlich übermorgen in der Schweiz unterzeichnet werden. Wir warten ab, was dabei rauskommt, und wenn es da was Neues gibt, hört ihr das natürlich ausführlich hier bei uns im Podcast. Allerdings wird ungeachtet der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran auch weiter gekämpft. Israel greift weiter im Libanon an. Was müssen wir dazu wissen?
Ja, die libanesische Staatsagentur NNA berichtet von wiederholtem Beschuss im Süden des Landes. Dabei sollen mindestens 4 Menschen getötet worden sein. Israels Armee sagt, sie nehme weiter Ziele der Hisbollah ins Visier. Die vom Iran unterstützte Miliz soll ihre Angriffe ebenfalls fortgesetzt haben. Sowohl Medien als auch das israelische Militär melden, dass die Hisbollah mit Raketen auf Gebiete im Libanon gezielt habe, in denen israelische Soldaten im Einsatz sein sollen.
Wir gucken noch nach Europa. Deutschland und Polen haben eine bewegte und komplizierte Geschichte miteinander. Die Partnerschaft der beiden Länder soll jetzt aber ausgebaut und vertieft werden. Worum geht's da?
Ja, Außenminister Wadefuhl und sein Amtskollege Sikorski haben sich heute getroffen beim Deutsch-Polnischen Forum in Berlin. Hintergrund der Veranstaltung ist der 35. Jahrestag der Unterzeichnung des bilateralen Freundschaftsvertrages von 1991. Im Bewusstsein der tragischen Geschichte des 20. Jahrhunderts tragen wir eine besondere Verantwortung für unsere Region und unseren Kontinent als Verbündete in der NATO und Partner in der EU. Das haben beide Minister erklärt. Beschlossen wurde jetzt zum Beispiel, dass grenzüberschreitende Infrastruktur und Verkehrsverbindungen ausgebaut werden sollen. Das soll den persönlichen Kontakten und der Wirtschaft helfen und im Gefahrenfall auch der Verteidigung. Wer in deutsch-polnische Schienen investiert, der investiert in Freundschaft und Verteidigung zugleich, meint Wadefuhl. Außerdem hat Deutschland im Zusammenhang mit dem Treffen heute Kulturgüter wieder an Polen zurückgegeben, die die Nazis damals im Dritten Reich geraubt hatten.
Es ging heute dann aber auch noch konkreter um das Thema Verteidigung, denn die Verteidigungsminister von Deutschland und Polen, Pistorius und Kosiniak-Kamysz, haben in Warschau ein Abkommen unterzeichnet. Mit welchem Inhalt?
Da ging es um die militärische Zusammenarbeit. Das Abkommen betont nach Angaben der Bundesregierung die Einbettung beider Länder in NATO und EU und bekräftigt die Verpflichtung zum gegenseitigen Beistand. Polen und Deutschland wollen demnach auch enger zusammenarbeiten in der Rüstungsindustrie und es soll außerdem gemeinsame Übungen geben. Nach Angaben der polnischen Nachrichtenagentur PAP geht die Vereinbarung der Ministerien aber nicht so weit wie die Abkommen beispielsweise mit Frankreich und Großbritannien mit Beistandsregeln über den EU- und NATO-Rahmen hinaus. Die polnische Regierung wollte damit offenbar vermeiden, dass der rechtskonservative Präsident von Polen, Nawrocki, ein Veto dagegen einlegt. Der Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnischen Beziehungen, Abraham, der hält den Tag heute dennoch für ein sehr wichtiges Signal. Warum, das hat er im Gespräch mit unserer Kollegin Liane Kossmann heute auf NDR Info nochmal deutlich gemacht.
Die Beziehungen sind tatsächlich nicht einfach, aber wir können doch heute sagen, mit im Rückblick auf die 35 Jahre, die hinter uns liegen, das ist unterm Strich eine einzige riesige Erfolgsgeschichte ist. Allerdings lastet auf dem bilateralen Verhältnis die Geschichte, die einen Vernichtungskrieg gesehen hat, der in seinem ganzen Schrecken einzigartig war. Und da ist es nicht so einfach, einen Normalzustand zu erreichen. Dies rechnungsstellend sind wir aber weit gekommen. Polen ist ein modernes, gut organisiertes Land, ist unser fünftgrößter Handelspartner, noch vor Großbritannien, vor Italien. Die Zivilgesellschaften sind eng verbunden. Wir haben alleine 550 Städte- und Gemeindepartnerschaften. Also da passiert viel, auch wenn ich natürlich einräumen muss, dass es im politischen Miteinander manchmal noch wärmer sein könnte, als es mitunter ist.
Auf welcher Ebene erleben Sie denn solche, sage ich jetzt mal, auch Störungen, Verstimmungen? Eher beim Gespräch mit Bürgermeistern oder Landräten im deutsch-polnischen Grenzgebiet oder passiert das dann doch eher auf Ministerebene?
Ja, das ist absolut ein Phänomen, was man in den Hauptstädten erlebt. Das ist etwas, was man, wenn Sie so wollen, in der politischen Blase erlebt. Da spielen auch oft innenpolitische Gründe eine Rolle. Die Begegnung mit Bürgermeistern, mit Schülerinnen und Schülern und deren Lehrern, Schuldirektoren und so weiter, zeigen genau das Gegenteil. Und gerade in den Verflechtungsräumen entlang von Oder und Neiße, also entlang der deutsch-polnischen Grenze, da zeigt sich, was geschaffen wurde. Eine Grenze, die neu war, Menschen, die sich völlig fremd waren nach einem grauenvollen Krieg, sind zusammengewachsen und haben eben diese einzigartige Form des Miteinanders entwickelt. Und die müssen wir bewahren. Und das ist eine Verantwortung der Politik, dies zu erreichen, auch angesichts der Herausforderungen, die wir gemeinsam haben, etwa im sicherheitspolitischen Bereich.
Ja, die Frage von Augenhöhe spielt im deutsch-polnischen Verhältnis ja immer eine wichtige Rolle. Und um Freundschaften zu stärken, gibt es eben diese Projekte, die Sie gerade schon angesprochen haben, aber eben ja auch Verträge. Aber dieser Freundschaftsvertrag, den Bundeskanzler Friedrich Merz im Mai 2025 ja bei seinem Antrittsbesuch in Warschau angekündigt hat, der blieb bisher weitgehend auf dem Papier. Hat Merz das vergessen?
Nein. Die Frage ist, wie man die Partnerschaft organisiert. Heute wird ein guter Tag für die deutsch-polnischen Beziehungen, gerade im Hinblick auf die Entschlossenheit beider Länder, zusammenzustehen angesichts der Bedrohungen von außen. Was die Augenhöhe, wenn ich darf, die Augenhöhe betrifft, das ist in der Tat ein ganz wichtiger Punkt. Über Jahrzehnte wurde Polen so ein bisschen so als Juniorpartner behandelt, vielleicht auch ein bisschen paternalistisch. Diese Zeit ist vorbei. Die Augenhöhe ist eindeutig hergestellt, was aber nicht bedeutet, dass man immer einer Meinung ist. Das ist nicht die Frage von Augenhöhe. Man kann auch auf gleicher Augenhöhe durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Und das ist zugegebenermaßen im deutsch-polnischen Verhältnis durchaus gegeben. Mhm. Also kein neuer Grundlagenvertrag, der hat sich bewährt von 91, könnte hier und da ein bisschen renoviert werden. Aber viel wichtiger ist, dass wir in den Sachthemen vorankommen.
Der Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnischen Beziehungen, Abraham, auf NDR Info. Und damit endet Machtfragen, das sicherheitspolitische Update für heute. Ich bin Milat Kupay, bei mir im Studio war Hauke Schelling aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Ja, vielen Dank für euer Interesse.